Herzlich willkommen zur Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin und freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer, die uns hören über DAB Plus in unserem deutschlandweiten Programm. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, was ist ein Konzil? Ein Konzil, wegweisende Schritte für unsere Kirche? Wir sprechen darüber mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Und von dort aus ist er uns auch telefonisch verbunden. Herr Pfarrer Filler, herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Herr Pfarrer Filler, was ist ein Konzil?
Ja, was ist ein Konzil? Das ist von dem Wort her aus dem Lateinischen stammt das Concilium. Und das heißt so viel wie Rat oder auch Zusammenkunft. Es ist eine, ganz allgemein gesprochen, eine Versammlung von kirchlichen Würdenträgern, die Angelegenheiten der Kirche besprechen. Im engeren Sinne nennt man die Konzilien die Versammlungen der Bischöfe der ganzen Kirche. Deshalb spricht man auch von ökumenischen Konzilien. Nicht deshalb, weil es hier Konzilien zwischen evangelischen und katholischen Christen wären, sondern Ökumene bedeutet ja den ganzen Erdkreis betreffend, um deutlich zu machen, dass hier die ganze Kirche eigentlich repräsentiert ist. Bei dieser Versammlung der Bischöfe spricht man von den ökumenischen Konzilien, die es immer in der Kirchengeschichte gegeben hat. Das allererste Konzil hat in der Urkirche stattgefunden. Die Apostel haben sich getroffen in Jerusalem, um eine Streitfrage zu klären. Und seitdem hat es immer wieder diese Versammlungen gegeben, in denen sich die Bischöfe zusammensetzen, um gemeinsam über den Glauben der Kirche nachzudenken, um strittige Fragen zu klären, um eine Glaubenswahrheit zu definieren. Dann gab es in dieser Zählung das erste ökumenische Konzil in Nicea im Jahr 325. Und das setzt sich fort bis zum letzten Konzil, das wir in der Kirche erlebt haben. Das war das zweite Vatikanische Konzil, das von 1962 bis 65 in Rom getagt hat. Insgesamt hat es 21 solcher großen Kirchenversammlungen gegeben, in denen der Glaube der Kirche immer wieder ausgefaltet wurde und immer wieder präzisiert wurde und immer wieder versucht wurde, das zu klären und zu erklären, was es heißt, katholisch zu sein.
Das ist was Wegweisendes. Herr Pfarrer Fuchs, sind Konzilien eigentlich vorgeschrieben?
Es gibt keine Vorschrift, wie oft eine solche Kirchenversammlung einberufen werden muss. Das hängt immer auch von der Situation ab, ob eben eine drängende Frage, so war es in den meisten Fällen, drängende, strittige Fragen mussten geklärt werden. Und damit diese Klärung erfolgen konnte, hat man ein solches Konzil einberufen. Und normalerweise ist es der Papst, der ein solches Konzil einberuft. Und wenn der Heilige Vater Franziskus die Idee bekommt, zu sagen, ich möchte ein Konzil einberufen, dann ist er frei, das auch zu tun.
Was können denn solche Fragen sein, womit sich dann die Bischöfe beschäftigen?
Nun beginnen wir einfach mal mit dem ersten Konzil, mit der ersten Kirchenversammlung, von der die Apostelgeschichte berichtet. Kann man nachlesen, da im 15. Kapitel. Da ging es also um eine ganz konkrete Streitfrage. Und zwar gab es ja in dieser Zeit verschiedene Arten von Christen, könnte man sagen. Es gab auf der einen Seite die Christen, die auch Juden waren, die, wie die Apostel beispielsweise, die also aus dem jüdischen Glauben herauskommen und dann zu Christus gefunden haben, die aber eben auch noch weiterhin nach den jüdischen Gesetzen gelebt haben und die jüdischen Gesetze befolgt haben. Und es gab eben die Christen, die zuvor Heiden waren und die eben nicht in dieser jüdischen Welt groß geworden sind und die eben auch nicht die jüdischen Gesetze eingehalten haben. Und jetzt war die Frage, die die junge Kirche umgetrieben hat, müssen diejenigen, die keine Juden sind, also die Heidenchristen, müssen sie auch die jüdischen Gesetze einhalten, müssen sie sich diesen unterwerfen, müssen sie zum Beispiel beschnitten werden? Das war also die Frage. Und da hat man sich eben dann in Jerusalem getroffen und hat über diese Frage überlegt und hat eben am Ende dann ist man zu der Schlussfolgerung gekommen, dass das jüdische Gesetz den Heiden Christen nicht aufzuerlegen ist.
Das sind ja Entscheidungen, die wirklich wegweisend sind. Inwieweit hat denn das Volk da auch ein Mitspracherecht?
Das Volk hat insofern kein Mitspracherecht, als dass es ein Konzil nicht so etwas ist wie ein Parteitag von einer politischen Partei und die Kirche keine demokratische Verfassung hat, sondern das Konzil ist eben die Versammlung der Bischöfe, die ja die Lehrer des Glaubens sind, die als Nachfolger der Apostel den Auftrag haben, den Glauben zu verkünden und ihn zu verteidigen und ihn immer weiter auszufalten und die sich dann gemeinsam unter dem Vorsitz des Heiligen Vaters zusammentun, um eben solche Glaubensfragen gemeinsam zu beraten und dazu Beschlüsse zu fassen.
Wie viele Konzile gab es denn jetzt in der letzten Zeit?
Wie gesagt, gab es insgesamt zählt man 21 ökumenische Konzilien, also Kirchenversammlungen, wo eigentlich der Anspruch besteht, dass die ganze Kirche mit allen Bischöfen vertreten ist. Das kann natürlich nicht immer aus praktischen Gründen dann gewährleistet sein. Es gibt auch partikulare Versammlungen, also Konzile, die von einer Teilkirche abgehalten werden, wo dann andere Fragen auch besprochen werden. Aber von diesen großen, weltumspannenden Konzilien zählt man 21.
21 Konzilien in wie viel 100 Jahren?
Seit dem ersten Konzil 325 bis eben 1965.
Ist das nicht viel zu wenig?
Die Frage nach der Häufigkeit der Konzile ist immer mit der Frage verbunden nach der Notwendigkeit eines Konzils. Es ist eigentlich immer so gewesen, dass man eine solche Versammlung einberufen hat, wenn es notwendig war. Wenn also strittige Fragen geklärt werden mussten. Das waren zum Beispiel in der Antike die wichtigen Fragen nach Jesus Christus, der Sohn Gottes. Wie ist sein Verhältnis zum Vater? Wie ist sein Verhältnis zum Heiligen Geist? Da hat man ja diese ganz grundlegenden Fragen des christlichen Glaubens gemeinsam überlegt und hat eben hier gesagt, das sind Vorstellungen, die innerhalb des katholischen Rahmens sind und das andere sind Vorstellungen, die das katholische Feld eindeutig verlassen und die deshalb zu verwerfen sind. Es ist ja immer so, dass diese dogmatischen Prozesse, wo es also um die Glaubenssätze, um die Glaubenslehre der Kirche geht, eine gewisse Bandbreite haben. Es ist immer so, dass es ganz viele verschiedene Meinungen gibt und dass man eigentlich dann auf einem Konzil immer versucht hat, die Grenzflöcke dort einzuschlagen, wo die Bandbreite der verschiedenen Meinungen den katholischen Boden verlässt. Und das war eben in dieser frühen Zeit, ging es vor allen Dingen um das Verhältnis von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das Ergebnis dieser Konzilien, der ersten beiden Konzilien, kann man nachlesen in unserem großen Glaubensbekenntnis. Das war das Konzil von Nicäa 325 und das Konzil von Konstantinopel im Jahr 381 und deshalb nennt man das große Glaubensbekenntnis bis heute ja auch das Niceno-Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis. Ein etwas schwieriges Wort, das aber auch heute noch uns zeigt, wie aktuell eigentlich diese Frage ist und wie bleibend diese ersten Konzilien, diese ganz wichtigen, grundlegenden, fundamentalen Glaubensfragen bis heute gültig und übrigens auch ja von der orthodoxen und der evangelischen Kirche anerkannt entschieden haben.
Wie hat man denn die Ergebnisse kommuniziert?
Nun, die Kommunikationswege sind dann immer recht unterschiedlich. Es ist vor allen Dingen natürlich so, dass dann die einzelnen Bischöfe dann entsprechend in ihren eigenen Bistümern dann die Ergebnisse weitergegeben haben durch die Predigt. In der modernen Zeit ist natürlich die Kommunikation noch eine ganz andere. Wer das selbst erlebt hat, wird sich daran vielleicht erinnern, als in den 60er Jahren das Zweite Vatikanische Konzil tagte, da wurden eben auch dann die Beschlüsse, die dann feierlich geschlossen wurden, die dann veröffentlicht worden sind, die wurden eben dann auch durch die modernen Medien transportiert. So wie heute etwa auch, wenn der Papst einen langen Brief schreibt an seine Kirche, wie eben auch dann die Medien das aufgreifen und weitergeben.
Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Heute mit der Frage, was ist ein Konzil? Und wir sprechen darüber mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Was ist ein Konzil? Dieser Frage gehen wir nach mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Von dort aus ist er uns auch telefonisch zugeschaltet. Herr Pfarrer Filler, Konzilien, da werden wichtige Punkte besprochen, die unseren Glauben voranführen, wichtige Punkte, die uns in der Kirche betreffen werden. Was sind denn so die wichtigsten Konzilien, die es gab?
Also in der neueren, natürlich sind erstmal die ersten Konzilien sehr wichtig gewesen, die in der Antike stattgefunden haben, über die wir eben schon etwas gesprochen haben, weil sie einfach die ganz wichtigen Grundlagen des Glaubens an den dreifaltigen Gott geklärt haben. Ein weiteres Konzil, was eine ganz große Wirkung hatte, war das Konzil von Trient, das 19. große Konzil gewesen ist und das im 16. Jahrhundert stattgefunden hat, eben in der italienischen Stadt Trient. Und das war eigentlich die katholische Antwort auf die Reformation. Vorher gab es ja unter Luther, Calvin, Zwingli, den anderen Reformatoren, die Reformationsbestrebungen, die dazu geführt haben, dass eben die Kirche gespaltet hat und wo es ja verschiedene Missstände auch innerhalb der katholischen Kirche gegeben hat, die Anlass zu berechtigter Kritik gegeben haben. Und es war klar, dass man jetzt eine Antwort finden musste. Es war klar, dass man sich mit dem Zustand der Kirche auch beschäftigen musste. Es war klar, dass theologisch einiges geklärt werden musste und dass man einfach eine Reform der Kirche braucht. Und das war jetzt in diesem Fall keine Reformation, sondern es war eben ein Konzil, auf dem sich die etwa 100 Bischöfe versammelt haben. Und wo man eben jetzt gesagt hat, wir müssen irgendwie auf die Reformation, die stattgefunden hat, antworten und eben uns auch überlegen, wie sieht es aus mit dem Thema Rechtfertigung. Das war ja dann eines der großen Anliegen Luthers auch. Und da hat eben hier das Konzil von Trient zu dieser Frage, zu vielen anderen Fragen auch, zur Frage Sakramente, zur Frage nach der Heiligen Messe, zur Frage nach einer Neuordnung des Messbuchs auch, da hat das Konzil also große Antworten gefunden, die eigentlich bis heute noch, kann man sagen, eine Wirkung gezeigt haben. Und das war der Beginn einer ganz großen Erneuerungsbewegung innerhalb der katholischen Kirche.
Wie haben sich denn die Geistlichen verständigt? Sie haben gesagt, über 100 Prälatenbischöfe waren dort gewesen, sprechen ja teilweise auch andere Sprachen.
Ja, das die verschiedene Sprache ist natürlich Latein gewesen, dass man damals, ja, das bis heute ja offiziell die Kirchensprache ist und dass man damals eben auch flüssig beherrscht hat und wo man eben, es wurde in Universitäten, wurden die Vorlesungen auf Lateinisch gehalten und jeder höhere Kleriker zumindest beherrschte diese Sprache auch und da konnte man sich dann auch gut austauschen und verständigen.
Ein Konzil muss natürlich auch vorbereitet werden. Ich denke, das ist nicht nur eine Zusammenkunft, wo man sich einen Tag lang trifft und wegweisende Schritte plant, sondern es müssen ja auch Ordnungen geschaffen werden. Wer darf reden? Wie lange darf geredet werden? Und so weiter. Wie wurde das gemacht?
Da gibt es immer eben, wenn der Papst sich entschließt, ein Konzil einzuberufen, dann wird eigentlich auch eine Vorbereitungsgruppe ins Leben gerufen, die eben ein solches Protokoll erstellt. Man überlegt eben dann, welche Themen besprochen werden sollen. Dann werden eben dann Vorbereitungsgruppen gebildet, die schon mal Vorlagen anfertigen zu den verschiedenen Themen, über die dann später gesprochen werden soll. Und dann gibt es eben eine solche Verfahrensweise? Wer spricht? Wie lange spricht jemand? Was wird vorgestellt? Wie wird darüber beraten? Kann man sich darauf auf etwas einigen? Muss noch Diskussionsbedarf da sein? Das wird dann vorher genau überlegt, damit dann eine solche Großversammlung auch effektiv arbeiten kann und gut durchgeführt werden kann.
Jetzt haben Sie das Konzil von Trient genannt, was schon sehr lange Zeit zurückliegt, was aber sehr wegweisend ist. Welche Konzilien gab es denn noch, die wirklich für uns ganz wichtig sind?
Ganz wichtig für uns sind natürlich dann die nächsten beiden Konzilien, die es gegeben hat, nämlich das erste und das zweite Vatikanische Konzil. Da kann man am Namen eben auch sehen, sie haben im Vatikan stattgefunden und Pius IX. Hat dann das erste Vatikanische Konzil einberufen, 1868. Und da ging es vor allen Dingen darum, dass dem Papst daran gelegen war, moderne Irrtümer abzuwehren und auch die kirchliche Gesetzesordnung an die moderne Zeit anzupassen.
Was waren das denn für Irrtümer gewesen?
Das sind eben im 19. Jahrhundert dann der Liberalismus, der ganz groß aufgekommen ist, die Versuche, moderne wissenschaftliche Methoden etwa in der Interpretation der Heiligen Schrift einzubringen. Das sind alle möglichen Dinge, die auch damals aus der Zeit heraus zu verstehen sind, wo eben hier der Papst gesagt hat, das sind alles moderne Dinge, moderne Theorien, die wir nicht ohne weiteres übernehmen können. Das hängt auch mit der Entwicklung zusammen, politischen Entwicklung zusammen, dann der Bildung, das Aufkommen des Nationalismus und so weiter. Das hat alles da etwas mit zu tun und ist der Hintergrund dann für diese Kirchenversammlung des Ersten Vatikanischen Konzils, das bis heute natürlich vor allen Dingen dadurch bekannt ist und deshalb auch wichtig ist, weil hier über die päpstliche Unfehlbarkeit entschieden worden ist, dass eben der Papst, wenn er in Glaubens- und Sittendingen in feierlicher Form entscheidet, dass etwas zum katholischen Glauben gehört, dass er eben dann unfehlbar etwas entscheiden kann. Und zwar nur in diesem Fall. Und das ist dann, war natürlich etwas, was dann nicht neu gewesen ist, das ist schon vorher gegeben, das ist schon vorher auch von der Kirche auch praktiziert und geglaubt worden, aber es ist jetzt noch einmal in aller Form zum Dogma erhoben worden, als Glaubenssatz, als wahrer Glaubenssatz definiert worden. Und das hat ja dazu geführt, dass eine Gruppe von deutschen Theologen sich dann von der Kirche abgewandt haben und abgespalten haben. Und das hat dann zur Gründung der altkatholischen Kirche geführt, die es ja auch als ziemlich kleine Kirche bis heute noch gibt.
War das ein Ergebnis des Konzils? Das kann aber kein positives Ergebnis gewesen sein, wenn sich Leute abwenden und was Eigenes gründen sozusagen.
Es war natürlich von dem Papst und vom Konzil nicht gewollt, aber es kommt eben immer wieder vor, dass dann, wenn man eine katholische Glaubenswahrheit ausspricht, definiert, verkündet, dass eben dann auch Menschen da sind, die nicht mitgehen wollen, die sagen, das kann ich nicht akzeptieren, das will ich nicht glauben und die sich abwenden. Das ist ja schon bei Jesus selbst so gewesen, als er in seiner berühmten Rede davon gesprochen hat, ich bin das lebendige Brot, das von mir herabgekommen ist. Wer mich isst, wird durch mich leben. Diese berühmte eucharistische Rede, da wird ja auch im Evangelium davon erzählt, dass viele sich abwandten und sagten, was er sagt, ist unerträglich, da kann ich nicht mitgehen, das kann ich nicht glauben, das kann ich unterschreiben, und die sich dann abwenden. Das ist immer so, dass die Wahrheit, wenn sie vorgetragen wird, dass man eben auch wenn es nicht das Ziel ist und auf keinen Fall erstrebenswert ist, dass man eben auch in Kauf nehmen muss, dass mancher da nicht mitgehen will.
Das erste Vatikanische Konzil, wie lange hat das denn gedauert?
Das erste Vatikanische Konzil ist ein Konzil, das nicht lange gedauert hat. Es hat eigentlich nur ein knappes Jahr getagt, vom 8. Dezember 1869 bis zum 20. Oktober 1870. Und dann ist es ziemlich abrupt unterbrochen worden, weil der Krieg ausgebrochen ist. Und deshalb konnte es nicht weitergeführt werden und es ist eigentlich bis heute offiziell noch nicht abgeschlossen.
Sind da noch Fragen offen geblieben? Oder wie kann man sich das vorstellen, dass es noch nicht abgeschlossen ist?
Es ist sicher, dass der ganze Plan des Papstes, was alles besprochen werden sollte, nicht dann zu Ende geführt werden konnte. Und dass dann das nicht abgeschlossen worden ist, ist eher so, dass es keinen offiziellen Abschluss gegeben hat. In gewisser Weise hat dann das Zweite Vatikanische Konzil auch wieder Fragen aufgegriffen, die damals nicht zu Ende besprochen werden konnten.
Herr Pfarrer Filler, wie ist es denn, wenn ein Konzil berufen wird und Sie haben jetzt gesagt, das hat ein Jahr gedauert, werden dann immer zu bestimmten Terminen wieder die Geistlichen zusammengerufen, wo dann wieder darüber debattiert wird, gesprochen wird über die einzelnen Themen oder sind die Tuschur ein Jahr im Vatikan und sitzen ein Jahr zusammen und besprechen das Ganze?
Ja, so ist es natürlich nicht, denn die Bischöfe müssen ja auch wieder in ihren eigenen Bistümern sein und dort und im Rechten sehen und ihrer Arbeit nachgehen. Dann ist es immer so, dass man dann eben so gibt es Sitzungsperioden, dann ist man eben für einige Wochen an dem Ort des Konzils, berät sich dort und danach kehrt man wieder in seine Heimat zurück. Und dann ist es eben so, dass die Konzilsväter, wie die Teilnehmer an dem Konzil auch heißen, eben dann zu diesen Sitzungsperioden dann zum Konzil kommen und dann wieder zwischendurch auch in ihre Heimat zurückreisen.
Aber ist da nicht auch eine Gefahr, zum Beispiel, wenn die jetzt in ihre Heimat wieder zurückreisen, in ihre Diözese und dann vielleicht auch bei der Predigt irgendwas erwähnen, was da besprochen worden ist beim Konzil, was aber noch gar nicht spruchreif ist, weil es einfach noch nicht zu Ende besprochen worden ist?
Das ist natürlich eine Grundhaltung, die man von dem Konzilsteilnehmer erwarten muss, dass er eben dann nicht voreilig irgendwelche Dinge propagiert, die noch gar nicht endgültig beschieden worden sind. Das ist natürlich etwas, was man bei Bischöfen einfach auch voraussetzen muss, dass sie diese Klugheit haben, dass sie eben jetzt nichts schon verkünden oder praktizieren, was noch nicht endgültig beschlossen worden ist.
Unterliegen diese Sitzungen, ähnlich wie bei der Papstwahl, der strengsten Geheimhaltung?
Das ist nicht so wie bei der Papstwahl, wo man tatsächlich einen Eid ablegen muss und nichts weiter sagen darf, sondern bei diesen Sitzungen ist durchaus eine gewisse Öffentlichkeit auch zugelassen. Beobachter sind da, Gäste sind da, manchmal eben auch von anderen Glaubensgemeinschaften, von anderen christlichen Kirchen. Und natürlich wird dann auch entsprechend in den Medien, in der Presse, wird eben auch über den Verlauf der Diskussion dann berichtet. Das ist also nicht etwas, was nur ganz geheim besprochen wird, sondern wo eine gewisse Öffentlichkeit durchaus auch gegeben ist.
Gehen wir kurz auf den Versammlungsort ein. Wo treffen sich da die Geistlichen?
Beim letzten Konzil ist es so gewesen, das war ja mit Abstand auch das Konzil, wo die meisten Teilnehmer da gewesen sind. Es ist ja eben so, dass bei vielen Konzilien in der Geschichte gar nicht so viele Teilnehmer waren. In Trient, wir haben es eben gehört, waren es 100 Prälaten ungefähr, die sich getroffen haben. Im Zweiten Vatikanischen Konzil waren es schon deutlich mehr Bischöfe, die nach Rom gekommen sind und die dann im Petersdom selbst getagt haben. Dort hat man eben dann Bänke aufgebaut, wo alle sich setzen konnten. Und es waren, glaube ich, über 3000 Bischöfe eingeladen, dann am Konzil teilzunehmen. Das sind natürlich Zahlen, Angaben, die man auch irgendwie praktisch bewältigen muss, wenn man dann hier sich zusammentrifft. Knapp 2500 Konzilsväter sind am 11. Oktober 1962 in den Petersdom eingezogen.
Das ist sehr beeindruckend. Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens. Was ist ein Konzil? Das ist heute unser Thema unserer Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Was ist ein Konzil? Darüber sprechen wir heute in unserer Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Herr Pfarrer Filler, das berühmte Zweite Vatikanische Konzil, das ist das letzte Konzil, was zurückliegt. Was war der ausschlaggebende Punkt für dieses Zweite Vatikanische Konzil?
Nun, Johannes der 23. hatte die Eingebung und die Idee, ein Konzil einzuberufen. Er fand, es war an der Zeit, dass man über die Kirche in der modernen Welt nachdenkt. Und das ist eigentlich etwas Außergewöhnliches, denn bisher hat es Konzilien immer gegeben, wenn eine Glaubensfrage geklärt werden musste, wenn etwas zum Dogma erhoben werden sollte, wenn es Streitigkeiten über Glaubensfragen gegeben hat, die der Klärung bedurften. Einen solchen Anlass gab es für das Zweite Vatikanische Konzil nicht, dass man deshalb auch als ein Pastoralkonzil manchmal bezeichnet. Es hat eben keine neuen Dogmen verkündet, keine Glaubenswahrheiten definiert und festgeschrieben. Es hat sich eben mit der Kirche in der modernen Welt beschäftigt. Das war das Anliegen des Heiligen Vaters und zu diesem Zweck sind dann diese vielen Bischöfe nach Rom gereist.
Wie hat das der Papst einberufen, dieses Konzil?
Nachdem der Papst die Idee dazu hatte, hat er eben mit seinen engsten Mitarbeitern darüber gesprochen und hat seine Gedanken entwickelt. Und dann hat er vor einer Gruppe von Kardinälen dann ganz überraschend verkündet, dass er beabsichtigt, ein Konzil für die ganze Weltkirche einzuberufen. Ein Konzil, dessen Ziel darin besteht, eine Erneuerung, eine größere Klarheit im Denken, eine Stärkung des Bandes der Einheit der Kirche zum Ergebnis haben soll. Und dann ist das natürlich, nachdem es der Papst den Kardinälen verkündet hat, öffentlich geworden und auf der ganzen Welt hat man es mit großer Aufmerksamkeit, mit großer Begeisterung, manchmal mit Enthusiasmus aufgenommen, dass hier ein Konzil durchgeführt werden soll. Und dann sind eben die Vorarbeiten angefangen, dass man der Papst eine Kommission einberufen, die eben die Vorbereitung des Konzils übernommen hat, die eben überlegt hat, welche Fragen sollen behandelt werden. Es wurde eine Umfrage durchgeführt. Weltweit wurden 3.500 Bischöfe und Ordensleute befragt, welche Themen sie sich für das Konzil wünschen. Da war also eine breite Möglichkeit, thematisch das mitzugestalten von den Bischöfen aus aller Welt. Und daraufhin, als die Vorschläge eingegangen waren, hat man dann 10 weitere Kommissionen eingesetzt, die eben dann diese einzelnen Punkte thematisch aufgearbeitet haben. Und dann wurden eben bei diese Vorschläge wurden dann von den Konzilsvätern beraten.
Das Konzil ist ja ein Konzil zweier Päpste, wenn wir mal in die Geschichte hineinschauen. Der Papst, der es ausgerufen hat, ist dann später gestorben.
Genau, Johannes der 23. ist 1963 gestorben. Er hat also das Konzil eröffnet und sein Nachfolger Paul der 6. hat das Konzil dann weitergeführt und 1965 dann beendet.
Wenn der Papst stirbt während einem Konzil, dann wird ein neuer Papst gewählt. Hätte er auch die Möglichkeit zu sagen, nein, wir machen jetzt komplett ganz was anderes?
Der Papst hat natürlich immer alle Möglichkeiten, aber es ist ja nicht so, dass die Gedankengänge oder die Überlegungen von Johannes dem 23. mit seinem Tod völlig verschwunden wären. Er hat ja seine Gedanken, seine Impulse, seine Überlegungen bereits weitergegeben. Er hat ja auch inhaltlich mitgestaltet an dem Programm des Konzils. Und Paul VI. War ja auch schon vorher in die Konzilsarbeiten mit eingespannt. Ist ja nicht von außerhalb gekommen. Er war ja sozusagen von Anfang an mit dabei und hat eben die Intention des Papstes gekannt. Und als er selbst Papst wurde, hat er dann auch versucht, in dem Sinne Johannes des 23. das Konzil weiterzuführen und zum Ende zu bringen und hat sich ja durchaus auch seine eigenen Akzente dann gesetzt, wie es auch seine Aufgabe als Papst ist.
Und die Konzilsväter haben sich auch wieder im Petersdom getroffen?
Der Petersdom ist dann immer der Ort gewesen, an dem die Sitzungen stattgefunden haben.
Wie lange hat das Konzil gedauert?
Das sind knapp 3 Jahre gewesen, 1962 oder etwas mehr als 3 Jahre, vom 11. Oktober 62 bis zum 8. Dezember 1965.
Was sind denn so die wichtigsten Aussagen dieses Konzils?
Also eine ganz wichtige Folge des Konzils ist die Liturgiereform, die Reform der Messfeier, die bis heute wohl die augenfälligste Folge des Konzils ist. Das ist ja allen bekannt, die noch die außerordentliche Form des römischen Ritus erlebt haben. Und da war das war einmal die Zeit der Liturgiebewegung, liturgischen Bewegung in Anfang des 20. Jahrhunderts, dass hier auf einer ganz großen Bandbreite die Menschen gespürt haben, hier müssen wir uns mit dem Thema Liturgie beschäftigen, hier müssen wir versuchen, dass die Messe und was sie bedeutet, den Menschen wieder besser erklärt wird und dass der Glaube einfach, der hier gefeiert wird, einfach lebendiger wird. Und da war also eine ganz starke und breite Strömung, die gesagt hat, hier müssen wir etwas verändern an der Art und Weise, wie die Messe gefeiert wird. Und da hat das Konzil eben verfügt, dass eine gewisse Vereinfachung in den Riten, in den liturgischen, im liturgischen Ablauf stattfindet, damit einfach die Menschen die Heilige Messe besser mitfeiern können. Vieles von dem, was eigentlich heute für, wie man sagt, die neue Messe typisch ist, ist gar nicht vom Konzil so gewollt, dass zum Beispiel der Priester nicht mehr nach Osten betet, wenn er am Altar steht, ist vom Konzil nicht gewollt, genauso wenig natürlich wie die faktische Abschaffung des Lateins als Kultsprache. Auch das ist keine Forderung des Konzils, das finden wir in dem Dekret über Liturgie keineswegs, im Gegenteil. Aber das ist dann eine gewisse Dynamik, die sich dann nach dem Konzil einfach weiterentwickelt hat und wo wir eben heute sehen, dass auch diese Dynamik dann teilweise auch zu Missbräuchen geführt hat, dass eben dann die liturgische Ordnung ganz über Bord geworfen wurde. Und heute haben wir eben ja so das Pendel schlägt wieder etwas in die andere Seite zurück. Wir haben jetzt seit Benedikt dem 16. ja auch die bisherige Form die außerordentliche Form des römischen Ritus, die wieder ihren festen Platz in der Kirche gefunden hat. Und wir haben eben diese ordentliche Form des römischen Ritus, die eben dann initiiert worden ist durch das Zweite Vatikanische Konzil.
Das heißt also, es gibt mehrere Möglichkeiten. Ein Konzil, wenn es beendet wird, Herr Pfarrer Filler, sind es dann alles grundsätzliche Dinge, die dann da veröffentlicht worden sind? Oder gibt es auch, wie Sie das gerade selber erwähnt haben, mit dem außerordentlichen Ritus Möglichkeiten, das Ganze zu relativieren?
Das kommt immer darauf an, was entschieden worden ist. Wie gesagt, das Zweite Vatikanische Konzil hat jetzt keine Dogmen verkündet, hat keine Glaubenswahrheiten verbindlich festgeschrieben. Man sagt, es ist ein pastorales Konzil. Und nichtsdestotrotz sind doch diese Texte, die entschieden worden sind, von großer Wichtigkeit. Und es lohnt sich auch heute noch und gerade heute immer wieder diese Texte zu studieren und zu sehen, wie das Konzil hier in den verschiedenen Themen den katholischen Glauben einfach vorstellt und durchdekliniert, kann man sagen.
Ich könnte mir vorstellen, wenn der ein oder andere Zuhörer sich interessiert für diese Konzilstexte, wo kann er die herbekommen?
Sie sind in verschiedener Form ja veröffentlicht worden. Man kann in jeder guten Buchhandlung entsprechend nachfragen und dann ein Band mit den Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils erwerben.
Sind das allgemein verständliche Texte?
Die Texte sind schon sehr gut verständlich. Also das kann eigentlich jeder Christ auch mit Gewinn lesen. Es kommt immer natürlich ein bisschen auf die persönliche Situation an. Natürlich ist es manchmal hilfreich, wenn man sich vielleicht zusammenschließt oder sich von jemandem, der etwas mehr Ahnung hat, Sachen auch erklären lässt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass das eigentlich keine Texte sind, die eben für Spezialwissenschaftler verfasst wurden, sondern dass das Ziel dieser Texte eben auch darin besteht, dass auch jeder sie lesen kann und sie als Bereicherung für seinen Glauben verstehen kann.
Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Was ist ein Konzil? Das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Heute mit der Frage, was ist ein Konzil? Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Herr Pfarrer Filler, vor der Musikpause haben Sie gesagt, die Texte, die Konzilstexte sind ganz verständlich, sind wirkliche wegweisende Texte, die in die heutige Zeit hineinreichen. Vielleicht können Sie uns mal so einen oder anderen Abschnitt aus einem Text vorlesen.
Es gibt die Konstitution über die Kirche, Lumen Gentium heißt sie, nach den lateinischen ersten Worten, mit denen sie anfängt. Und hier gibt es einen ganz berühmten Text des Zweiten Vatikanischen Konzils, den ich gerne einmal zitieren möchte. Es geht hier eben um die Frage, wer kann gerettet werden? Wer kann das Heil erlangen? Können das nur Christen? Können das nur Katholiken? Oder können auch andere Menschen in den Himmel kommen? Und da schreibt das Zweite Vatikanische Konzil: Der Heilswille Gottes umfasst aber auch die, welchen Schöpfer anerkennen. Unter ihnen besonders die Muslime, die sich zum Glauben Abrahams bekennen und mit uns den einen Gott anbeten, den Barmherzigen, der die Menschen am jüngsten Tag richten wird. Aber auch den anderen, die in Schatten und Bildern den unbekannten Gott suchen, auch solchen ist Gott nicht ferne, da er allen Leben und Atem und alles gibt und als Erlöser will, dass alle Menschen gerettet werden. Wer nämlich das Evangelium Christi und seine Kirche ohne Schuld nicht kennt, Gott aber aus ehrlichem Herzen sucht, seinen im Anruf des Gewissens erkannten Willen unter dem Einfluss der Gnade in der Tat zu erfüllen trachtet, kann das ewige Heil erlangen. Die göttliche Vorsehung verweigert auch denen das zum Heil Notwendige nicht, die ohne Schuld noch nicht zur ausdrücklichen Anerkennung Gottes gekommen sind, jedoch nicht ohne die göttliche Gnade ein rechtes Leben zu führen sich bemühen. Was sich nämlich an Gutem und Wahrem bei ihnen findet, wird von der Kirche als Vorbereitung für die Frohbotschaft und als Gabe dessen geschätzt, der jeden Menschen erleuchtet, damit er schließlich das Leben habe.
Ein ganz wunderbarer und wertvoller Text. Frau Filler, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Ausführungen, die Sie uns gegeben haben zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Und Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es auch diese Sendung zum Nachhören auf dem Computer. www.horeb.org ist unsere Internetadresse. Dort gibt es die Sendung dann zum Herunterladen als MP3-Datei. www.horeb.org. Oder bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt dieser Sendung bei unserem CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675120. Noch einmal 08323 9675120, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht es mit der 8323 9675120. Herr Pfarrer Filler, eine Frage noch zum Schluss. Haben Sie das Gefühl, wir schreiten auf ein nächstes Konzil zu mit Papst Franziskus?
Das Gefühl habe ich nicht, nein. Ich denke, dass einfach das Zweite Vatikanische Konzil noch darauf wartet, in vielen Teilen einfach rezipiert zu werden, dass hier noch mancher Schatz ist, der geborgen werden muss, und dass eigentlich ich nicht sehe, dass die Notwendigkeit für ein weiteres Konzil zurzeit da ist.
Wunderbar. Herzlichen Dank, und darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.